Liebe Gemeinde, sich verbinden bedeutet Leben. Man kann das auf der biologischen Ebene betrachten. Da sind die einzelnen Körperzellen und die verbinden sich miteinander. Und weil sie sich miteinander verbinden, entstehen Organe. Das Herz, der Darm, die Leber, das Gehirn. Und diese Organe wiederum verbinden sich miteinander, arbeiten zusammen, sind integriert in ein großes Ganzes und so haben wir den menschlichen Körper. So entsteht Leben. Also sich miteinander verbinden bedeutet Leben. Isolation hingegen hindert das Leben. Also wenn wir uns so eine Körperzelle vorstellen, die sagt, nö, ich mache da nicht mit, ich möchte nicht Teil eines Organs werden, dann nimmt sie nicht am großen Leben teil, sondern sie bleibt isoliert und stirbt dann irgendwann ab. Ein Organ, was sich nicht integriert in den Körper und den Körper am Leben hält, das stirbt ebenfalls ab, wird rausgenommen und es geht durch ein anderes ersetzt. So sieht das auf der biologischen Ebene aus und auf der geistlichen Ebene ist es ganz genauso. Auch hier gilt, geistliches Leben entsteht dadurch, dass wir uns verbinden. Natürlich hat der Glaube auch eine persönliche Komponente, wo man sagt, es geht darum, dass du in dein stilles Kämmerlein gehst und allein mit Gott bist. Auch das sind wichtige Zeiten, die wir immer wieder pflegen müssen. Aber es ist eben nicht alles und es ist auch nicht ausreichend. Sondern wir müssen uns verbinden als Geschwister, als Glaubensbrüder und Glaubensschwestern müssen wir zusammenkommen, uns gegenseitig austauschen, füreinander beten, füreinander da sein, uns gegenseitig bereichern. Nur so entsteht wirklich geistliches Leben, wenn wir uns vernetzen. Ja, dann entsteht geistliches Leben und noch mehr, dann ist Christus selbst in unserer Mitte. Dann lebt Christus mitten unter uns. So sagt es dieser bekannte Vers, den ich heute gemeinsam mit euch durchdenken möchte. Ihr ahnt vielleicht schon, was da kommen wird. Und zwar steht der in Matthäus 18, Vers 20. Ganz bekannt jetzt hier in der Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, übersetzt Martin Luther. Das sagt Jesus. Er sagt, kommt zusammen, denn dann bin ich mitten unter euch. Heißt also, ich brauche dich. Ich brauche dich für meinen Glauben. Wenn ich dich nicht hätte, würde mir etwas ganz Entscheidendes fehlen. Kann ich zu euch sagen, kann jeder untereinander zu sich sagen. Die Beziehungen, die wir haben hier in der Gemeinde, die sind enorm wichtig dafür, dass wir Jesus verstehen, dass Jesus gegenwärtig unter uns ist. Sagt vielleicht der eine oder andere, na ja, das stimmt natürlich so theoretisch, aber rein praktisch, so ganz begeistert bin ich von dem Vers nicht, weil ja, es gibt dann doch eben so das ein oder andere Konfliktpotenzial. Sicherlich, Beziehungen sind wichtig, aber eben auch nicht immer leicht. Nicht? Diese zwei oder drei, die da mit mir versammelt sind, sind eben nicht unbedingt die einfachsten Gestalten. Kennen wir alle. Konflikte, wo ja man enttäuscht ist von Gemeindegeschwistern, dass sie hätten mehr machen müssen vielleicht, als einem nicht so gut ging. Hat man sich geärgert, dass sie nicht angerufen haben, fühlt man sich vernachlässigt. Oder man hatte so das Gefühl, Mensch, die gehen mir ganz schön auf den Zeiger, meinen immer zu wissen, was richtig und was falsch ist und das hat mich verletzt. Das gibt es natürlich alles und das ist die Realität. Aber lasst uns diese Schwierigkeiten auch durchaus mal in einem positiven Licht sehen. Denn solche Konflikte sind nicht unwichtig. Sie sind wichtig für mein geistliches Wachstum, für mein persönliches Reifen. Ich bin dadurch gewachsen persönlich, dass ich immer wieder auch Konflikte mit Geschwistern hatte und andere Ansichten. Und das hat mich selber hinterfragt. Und ich musste mich hinterfragen, Mensch, bist du da richtig? Oder warum reagieren deine Geschwister so auf dich? Was passiert da? Man konnte daran reifen und man konnte auch Sachen vielleicht lockerer sehen oder man konnte sie in Gottes Hand legen. Also diese Konflikte, die uns unangenehm sind, seht das als Lebensschule Gottes. Gott möchte dir dadurch etwas zeigen. Ja, das ist Teil seines Plans, dass du hier in einer unvollkommenen Gemeinde bist, in der es immer wieder auch mal knirscht und knatscht. Genau das ist die Art und Weise, wie Gott an dir arbeitet und dich weiterbringen möchte. Also nehme Konflikte auch positiv wahr. Mit jedem Konflikt will dir Gott irgendetwas zeigen. Er möchte dir vielleicht eine Schwäche aufzeigen, die du hast. Oder er möchte dir einen wunden Punkt zeigen, wo du reifen sollst. Und auch du bist natürlich dafür da, anderen so ihre Schwächen aufzuzeigen und vielleicht mal zu helfen, dass jemand seine Grenzen kennenlernt. Also Konflikte sind Werkzeuge, um dich zu schleifen. Ich brauche dich für meinen Glauben, auch weil ich die Wahrheit nie alleine erkennen kann. Wir haben ja hier die Wahrheit in Form der Bibel vor uns liegen. Und wir können in dieser Bibel lesen und wir können Gottes Wahrheiten daraus ableiten. Aber wenn ich das alleine tue, dann habe ich immer eine ganz bestimmte Sicht auf einen Bibeltext oder auf eine biblische Wahrheit oder auf ein Problem. Und das kann durchaus auch richtig sein, aber es ist und bleibt eine Perspektive. Es ist nicht die allumfassende Wahrheit, sondern es ist nur ein bestimmter Blickwinkel darauf. Wenn ich mich nicht austausche mit meinen Geschwistern und wenn ich nicht in einem Gespräch bin und auch höre, was andere denken und wie andere diese Bibelstelle verstehen, dann bleibt mein Glaube vielleicht richtig, aber sehr, sehr einseitig. Man kann das vergleichen mit folgende Anekdote. Da sind 10 Blinde und die stehen um einen Elefanten herum. Und diese Blinden sollen jetzt beschreiben, was ein Elefant denn ist. Und sie sind da am Tasten und der eine steht am Rüssel und sagt, ja, so ein Elefant, das ist so wie so ein dicker Schlauch, ja, der so ganz weich ist und sich bewegt. Das ist ein Elefant. Und der nächste steht nur ein paar Zentimeter daneben und hat den Stoßzahn zu packen und sagt, nee, der Elefant, das ist was Hartes, ja. Das ist ganz fest, das ist nicht biegsam, was du sagst, sondern das ist hart und fest. Der nächste steht am Bein und sagt, nee, das ist eher wie so ein Baumstumpf. Ja? Ein Elefant ist wie so ein Baumstumpf. Wer hat jetzt recht von den Blinden? Alle haben sie irgendwie recht und auch haben sie alle irgendwie Unrecht. Sie hätten alle recht, wenn sie diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen würden und sagen, ja, da ist ein Rüssel am Elefant, der ist weich wie ein Schlauch, da ist ein Stoßzahn, der ist hart und fest und da ist so ein Baumstumpf, das sind die Beine. Wenn man das zusammenbringt, dann entsteht ein rundes, volles Bild der Wahrheit von dem, was ein Elefant ausmacht. Und genauso ist es mit uns. Wir kommen mit unseren Gedanken an und die sind richtig. Sagen wir, Gott ist unser Vater. Das ist uns ganz wichtig, diese Perspektive. Das ist richtig, aber es muss auch ergänzt werden. Da ist vielleicht jemand anders und sagt, ja, Gott ist unser Vater, aber Gott ist heilig. Das ist mein Schwerpunkt. Gott ist heilig, er lässt sich nicht spotten. Auch das ist richtig. Und wir müssen das zusammenführen. Der Nächste betont vielleicht den Heiligen Geist in uns, Gott in uns. Auch eine wichtige Perspektive. Nicht richtiger oder falscher als die anderen, sondern es muss sich zusammen ergänzen. Darum sollen wir uns versammeln, ja, weil die Konflikte, die wir haben, uns reifen lassen, in unserer Persönlichkeit wachsen lassen und weil wir uns unterschiedliche Perspektiven auf die Wahrheit gegenseitig miteinander teilen können. Darum sagt Jesus hier, versammelt euch. Versammelt euch und zwar in meinem Namen, im Namen Jesu, heißt er hier, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich selbst in ihrer Mitte. Also in Jesu Namen und nicht im eigenen Namen. Das ist wichtig und das unterscheidet dann auch die Gemeinde von irgendeinem sonstigen netten Verein, wo man sich auch treffen kann und mal Gedanken austauscht. Wir sollen uns versammeln im Namen Jesu. Das heißt, nicht im eigenen. Es geht also nicht um die Frage, was springt für mich dabei raus? Das wäre ja so die Haltung, mit der man normalerweise in einen Club gehen würde und sagen würde, okay, ich bin jetzt hier im Kegelclub, Fußballclub und ich möchte Spaß haben. Ich möchte, dass für mich was bei rausspringt. Aber wenn ich im Fußballverein keinen Spaß habe, weil der Trainer mich immer auf die Bank setzt, dann gehe ich eben raus und spiele Handball oder was auch immer. Was springt für mich dabei raus? So entsteht keine Gemeinde, wenn wir mit dieser Haltung hier zusammenkommen. Sondern die Frage soll lauten, was können wir für Jesus tun? Was können wir zusammenlegen, damit Jesus geehrt wird? Wir wollen in seinem Namen zusammenkommen. Also tun, was Jesus möchte. Darum beten wir zum Beispiel gemeinsam Jesus an, um ihm die Ehre zu geben, um ganz klar zu machen, es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Was möchte denn Jesus von uns? Eine ganz wichtige Sache, die er von uns möchte, ist, dass wir eine liebevolle Gemeinschaft bilden, eine Einheit. Er sagt, das wichtigste Gebot, was ihr tun sollt überhaupt ist, liebt Gott und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Also liebt eure Geschwister in der Gemeinde, wie ihr euch selber liebt. Oder am Ende seines Lebens, da betet Jesus, Herr, lass meine Jünger eins sein. Ja, lass sie eine Gemeinschaft bilden, damit die Welt erkennt, dass du, Vater, mich gesandt hast. Also wir sollen eine liebevolle Gemeinschaft bilden, damit andere merken, hier ist Gott gegenwärtig, hier ist Jesus gegenwärtig. Das heißt es also, und das ist das Erste und Wichtigste, was wir beachten sollen, wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen, dass wir lernen, eine Einheit zu bilden. Heißt, dass wir die aufgeschütteten Barrieren überwinden. Das ist ja so, wenn man zusammenkommt, dann gibt's Leute, die sind mir so intuitiv sympathisch, mit denen würde ich mich auch treffen und zusammen sein, wenn ich kein Christ wäre oder wenn ich mich nicht in der Gemeinde versammeln würde. Aber dann gibt's auch Leute, die sind mir nicht so nah, die sind mir gedanklich nicht so nah. Und da möchte Jesus von uns, dass wir diese Gedanken und Gefühle, die uns da trennen, dass wir die überwinden. Dass wir das einmal uns klar machen, dass wir uns Barrieren aufschütten und sagen, Mensch, mit dem möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, der ist viel zu alt, das ist nicht meine Altersklasse oder der hat einen ganz anderen Charakter als ich. Oder der ist in einem Punkt so ganz dezidiert einer Meinung und das ist für mich überhaupt nichts. So denken wir ja und so fühlen wir instinktiv. Aber es sind eben Konstrukte, die wir aufbauen und so Mauern zwischen uns schaffen. Und wir sollten diese Konstrukte hinterfragen und sagen, was ist denn eigentlich wichtig, dass jemand 10 Jahre älter ist als ich oder dass Jesus für uns beide gestorben ist und dass wir so Brüder und Schwester geworden sind. Okay, der hat vielleicht in einem Punkt eine ganz dezidierte Meinung. Gefällt mir nicht, sage ich ihm auch, wenn es darum geht, aber es gibt mehr als diese eine Meinung. Er ist nicht diese Meinung, sondern er ist mein Bruder, er ist meine Schwester und ich möchte mit ihm, mit ihr Gemeinschaft haben. Jesus möchte, dass wir diese Konstrukte hinterfragen, dass wir uns nicht einfach so, wie es in der Welt ist, sagen, ja, die gehören zu uns, die nicht, hier ist meine Partei, da ist deine Partei und dann sind wir halt getrennt, sondern wir sollen diese Barrieren ganz bewusst im Glauben überwinden. Wenn wir das tun, dann entsteht eine neue Gemeinschaft. Und dann ist das Ganze mehr als die Summe ihrer Teilchen. Dann sind wir nicht nur 130 Gemeindemitglieder, sondern dann sind wir noch mehr. Nämlich Jesus lebt dann in unserer Mitte. Christus ist dann dieses Mehr. Nochmal unseren Vers. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Also wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann ist es nicht einfach so, dass wir, die wir hier sitzen, eine schöne Zeit haben und eine schöne Ritual machen, sondern Jesus ist dann bei uns, in unserer Mitte. Das ist die Verheißung, dass er dabei ist und dass er auch Dinge wirkt, die wir einzeln und auch zusammen so nicht geschafft hätten. Zum Beispiel, wenn es um Gebet geht, kurz vor unserem Vers, der Vers davor, da geht es speziell um Gebet. Da heißt es, sagt er, ich versichere euch, was ihr hier auf der Erde für verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Und das, was ihr hier für verbindlich erklären wird, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Also hier geht es darum, dass Lehrentscheidungen getroffen werden. Aber davor geht es auch um Gebet. Dass wenn wir eins werden im Gebet, dass dann Jesus wirkt. Also Jesus immer dort, wo wir uns miteinander verbinden. Wenn wir zum Beispiel an einen guten Hauskreis denken, dann sitzen wir da zusammen und wir teilen unser Anliegen und beten füreinander. Und wir dürfen wissen, dass dann Jesus auch da ist und dass er eingreift in unser Leben. Wenn wir einen Bibeltext gemeinsam miteinander lesen und jeder sagt seine Impulse, was er darunter versteht, dann dürfen wir wissen, dass hier Jesus uns lehrt. Ja, es sind nicht nur die Einzelnen, sondern Jesus lehrt durch uns. Das lasst uns erkennen, dass Jesus uns so begegnet durch unsere Geschwister. Denkt vielleicht daran, wenn ihr ein praktisches Problem habt und jemand hilft euch ganz praktisch in einer Angelegenheit, vielleicht beim Umzug oder wenn er euch irgendwo renovieren hilft oder was auch immer, dass ihr dann merkt, Mensch, Gott, Jesus hilft hier durch meinen Bruder, durch meine Schwester. Wenn ihr getröstet werdet durch eine Schwester oder einen Bruder, dass ihr merkt, Christus wirkt hier durch diese Person. Das Ganze ist mehr als die Summe ihrer Teilchen. Christus ist unter uns, wenn wir uns gemeinsam miteinander verbinden. Verbinden bedeutet Leben. Damit sind wir gestartet mit diesem Gedanken. Und ich möchte noch einmal das Wichtigste wiederholen. Wenn wir isoliert bleiben als Christen, dann kann kein geistliches Leben wirklich wachsen. Dann bleiben wir einzelne Flämmchen und einzelne Flämmchen brennen bekanntlich nicht lange. Wir müssen uns mit unseren Glaubensgeschwistern verbinden. Das heißt, wir kommen zusammen zum Gottesdienst, wir suchen uns einen guten Hauskreis, wir suchen uns Zweierschaften zum Gebet, wir rufen an, wenn wir in Not sind oder auch wenn wir ein ermutigendes Wort an jemand anderen weiterzugeben haben. Wir wollen uns verbinden. Denn wir brauchen einander. Und es sind gerade auch die Konflikte und die Schwierigkeiten, die wir haben, die uns weiterbringen. Ja, gerade da, wo ich auch überwinden muss und sagen muss, Mensch, ich möchte jetzt mal dieses Problem beiseite lassen und mit meinen Geschwistern oder trotzdem meine Geschwister lieb haben. Gerade da wachsen wir geistlich, gerade da reifen wir in unserer Persönlichkeit. Wir können die Wahrheit nie alleine ganz erfassen, sondern wir haben immer nur einen Aspekt auf die Wahrheit. Darum brauchen wir unsere Geschwister, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Wichtig ist, dass wir uns im Namen Jesu versammeln, also nicht mit einem Eigennutzgedanken in die Gemeinde kommen und uns fragen, was bringt mir das Ganze hier, sondern was kann ich einbringen, damit Jesus verherrlicht wird? Was möchte Jesus von mir, dass ich tue in dieser Gemeinde? Wenn wir das tun, dann lebt Christus in unserer Mitte und dann wird dieser Vers wahr. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Amen. Ja, wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern und genau das praktizieren, worüber wir nachgedacht haben, nämlich eine geistliche Gemeinschaft bilden. Man könnte das ja auch für sich alleine im stillen Kämmerchen einnehmen, aber das wollen wir gerade nicht, sondern wir wollen es als Gemeinschaft einnehmen. Und wir vertrauen auf die Verheißung, dass dadurch Jesus Christus selbst in unserer Mitte wirkt. Zur Einleitung lasst uns das Lied miteinander singen, die Liebe des Retters. Ach so, das ist ein Vortragslied? Ja, auch gut, dann lassen wir uns einstimmen auf das Abendmahl mit einem Vortragslied, die Liebe unseres Retters. Jesus spricht zu seinen Jüngern, mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, der bekennt damit, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben. Ich bin ein Kind Gottes geworden und ganz bewusst ein Teil seiner Gemeinde, der Familie Gottes geworden. Das ist ein ziemlich grundlegendes Bekenntnis, was man da abgibt durch die Einnahme des Abendmahls. Und wir wollen als Gemeinde darum bitten, dass nur derjenige, der das auch wirklich für sich bejaht, dieses Abendmahl nimmt. Wer da noch auf dem Weg ist und sich das noch überlegen muss, nähere Informationen braucht, den bitten wir, dass er nicht am Abendmahl teilnimmt, sondern einfach die Kelche oder das Brot einfach weiterreicht. Die Bibel mahnt, sie sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Jeder Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Wir wollen auf die Einsetzungsworte hören und stehen dazu auf. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in deine Gemeinde gerufen hast. Du bist am Kreuz gestorben und hast uns so den Weg freigemacht zu Gott. Wir sind deine Kinder geworden, Vater. Und wir danken dir, dass wir jetzt in deiner Gemeinde leben dürfen. Amen. Wir stehen auf zu den Einsetzungsworten für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, er verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Lieber Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Wir danken dir, dass er uns zu Brüdern und Schwestern gemacht hat. Und wir danken dir, dass er uns erlöst hat von all unserer Schuld. Danke, dass wir in dieser Gewissheit leben dürfen, dass wir frei sind von unseren Sünden und ja, dass die Ewigkeit auf uns wartet. Wir danken dir für diese Verheißung, dass Jesus einmal wiederkommen wird und dieses Chaos, was wir momentan in der Welt sehen, dass er das ordnen wird und dass ein neues Reich erschaffen wird, wo er der König ist und wo wir in Glück und Freude leben dürfen. Wir loben und preisen dich für diese Perspektive. Amen. Die Kelche werden jetzt ausgeteilt. Dazu noch ein kleiner Hinweis. Bitte die Kelche nicht wieder aufs Tablett stellen, sondern, nachdem sie getrunken wurden, unter den Stuhl. Wir wollen nun zusammen das Vaterunser miteinander beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen, wir singen gemeinsam unser Abschlusslied, das heißt, Herr, bleib bei mir. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt Platz, wir wollen den Gottesdienst ausklingen lassen mit einem Postludium. Und dann wünsche ich euch noch einen gesegneten Sonntag und herzliche Einladung zum Kirchcafé.